Die Veröffentlichung von Dragon's Dogma 2 steht kurz bevor und ich habe das Gefühl, dass das Spiel gar nicht so schlecht ankommen wird. Zumindest wenn ich den GamePro-Test als Grundlage für diese Annahme nehmen darf. Der gute Dennis Michel hat sich das Spiel genauer angesehen und mit ihm möchte ich mich speziell über die Open World unterhalten. Wie funktioniert sie? Was macht sie so besonders? Und hebt sie sich im Vergleich zum Rest vielleicht sogar ein bisschen ab? All das und mehr jetzt hier im Talk mit dem guten Dennis. Hallo, schön, dass du da bist.
Hi Elias, grüß dich. Hi.
Lieber Dennis, ich stell mir gerade vor, dass du aus so einem richtigen Dragon's Dogma Marathon kommst.
Das ist richtig.
Wie fühlt es sich gerade so für dich an? So, was sind so deine ersten Eindrücke nach diversen Stunden im Spiel?
Ja, das nächste Mal, wir haben das Spiel letzte Woche Mittwoch erst bekommen, was natürlich für so ein massives Rollenspiel jetzt nicht die größte Zeit ist, aber es hat noch gereicht und ich bin durchgekommen und 50 Stunden später steht auch die Wertung drunter und das kann man ja schon mal sagen, die ist sehr, sehr positiv. Ich habe das Ganze auf Xbox Series X gespielt. Ich denke mal, über die Version müssen wir nachher auch noch ein bisschen reden.
Ja.
Aber ja, es ist, die Previews waren ja auch schon alle sehr positiv und viele haben schon vom möglichen Kandidat für das Spiel des Jahres geredet. Und ob es das wird, das weiß ich aktuell jetzt noch nicht, weil die internationalen Wertungen auch noch nicht draußen sind. Aber ich denke, dass es ein Spiel ist, was vielen Leuten sehr gut gefallen wird. Ja.
Sehr gut, ich bin da sehr happy, dass wir ein bisschen näher darüber sprechen können. Bevor wir in den zweiten Teil gehen, nochmal kurz vorab, hast du den ersten Teil gespielt? Ich habe das immer nur so als Hintergrundbeschallung mitbekommen. Ja. Über die Zeit ist die immer größer geworden, immer lauter geworden. Immer mehr Menschen haben mir dazu geraten, Dragon's Dogma zu spielen. Wie ist so deine Perspektive drauf? Hast du den ersten Teil direkt zum Start mitgenommen?
Ich habe den wirklich direkt zum Start mitgenommen, was ich auch ein bisschen bedauert habe, weil ich habe es damals auf PS3 gespielt. Und wer damals ebenfalls die PS3 oder auch die Xbox, was war das, 360-Version gespielt hat, der weiß, dass die absolut nicht rund lief. Und das war dann so eine Art Hassliebe gewesen, weil technisch war das furchtbar. Aber das Spiel an und für sich hat mir halt wirklich sehr, sehr getaugt. Und Dark Risen habe ich gar nicht gespielt. Das kam ja, glaube ich, 2015 raus. Und
das
dann
war
ist das
quasi eine Erweiterung.
Ja, genau, das war dann die Erweiterung. Und über die Jahre ist es dann immer mehr so zum Rollenspiel-Geheimtipp aufgestiegen. Auch weil das ja in tausenden Sales immer für 5 Euro angeboten wurde. Da haben es dann immer mehr Leute auch gespielt. Aber es ist eben trotzdem, obwohl es von vielen gefeiert wurde, ein sehr, sehr spezielles Spiel damals gewesen. Was heißt damals? Es ist immer noch ein sehr, sehr spezielles Spiel, da werden wir gleich auch noch drauf eingehen. Aber ja, das ist so meine Perspektive darauf. Ich habe es damals sehr gemocht, aber auch so ein bisschen verflucht auf Konsole.
Ja, lass uns da gerne direkt einsteigen. Warum mochtest du es denn so gern? Weil auf den ersten Blick sieht es wie so ein klassischer Herr der Ringe-Abklatsch in der Open World aus. Also relativ generisch, aber es macht dann doch irgendwas Besonderes. Was genau?
Ja, es ist so ein bisschen das Gegenstück zu modernen Open-World-Rollenspielen. Ja, also gerade diese langsame Erkundung, also alles läuft ja per Fuß ab. Man muss sich wirklich überlegen, wo möchte ich jetzt gerade hingehen? Was ist mein nächstes Abenteuer? Ja, welche Quest will ich jetzt annehmen? Ich meine, es gab ja auch zeitintensive Quests und alles. Und was mich halt auch super fasziniert hat, die Entscheidungen, die du in dieser Spielwelt triffst, die haben Gewicht. Und oftmals wird das ja so ein bisschen vorgegaukelt und dann drückt man wieder auf neu laden, alles ist wieder gut. Und das hat mich schon fasziniert, weil es eben so ein Alleinstellungsmerkmal war. Und was natürlich auch noch dazu kam, das Vasallensystem, das hat schon Bock gemacht. Ja, gerade weil du auch selber als Erweckter verschiedene Klassen spielen konntest und wurdest dann auch schön supported mit deinen Vasallen. Das gab es in der Form so als Offline-Koop-Spiel auch noch nicht so oft, von daher, das war auch sehr cool.
Genau, um das mal kurz zu erklären, Vasallen sind quasi deine KI-Begleiter.
Genau.
Die dich über das ganze Spiel hinweg, die über das ganze Spiel hinweg an deiner Seite sind. Ich glaube, es gibt einen Hauptbegleiter. Mhm. Und das Besondere an Dragon's Dogma war, dass du dir halt on top Vasallen aus anderen Welten holen konntest. Und anderen Welten heißt in dem Fall, andere Spielerinnen und Spieler konnten die hochladen und du konntest sie in dein Spiel packen und sie als Begleiter dazu holen.
Genau, richtig. Und so genau so ist es im zweiten Teil halt auch. Hast auch wieder deinen Hauptvasallen, den kannst du auch ganz individuell gestalten. Hab ja einige Leute bestimmt schon mal gemacht, gerade auch bei Dragon's Dogma 2 mit dem Character Editor kannst du ja wild rumspielen mit und so bastelst du eben auch deinen Hauptvasallen und bekommst aber auch schon sehr, sehr schnell im Spiel zwei weitere Zusatzvasallen. Bei mir war es jetzt so gewesen, dass die von Capcom kreiert waren, weil das Spiel natürlich noch nicht für alle da ist. Später kann man die ja eben auch von anderen Spielern rüberholen und kann die dann auch, und das macht sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen, eben auch immer schön durchwechseln und anpassen, je nachdem, für welches Monster man welchen Vasallen braucht, ob man jetzt einen Magier braucht, einen Kämpfer und so weiter und so fort.
Sehr gut, dann lass uns mal gerne die Brücke schlagen zu Dragon's Dogma 2. Du hast gerade schon erwähnt, dass das Vasallenprinzip immer noch da quasi funktioniert, genauso auch, und die Open World an sich auch im Grunde weiterentwickelt wurde. Wie genau? Hast du das Gefühl, dass da ein nächster Schritt gemacht wurde? Wie waren so deine ersten Stunden in Dragon's Dogma 2?
Meine ersten Stunden in Dragon's Dogma 2 waren auf jeden Fall weitaus zugänglicher als noch beim ersten Teil gewesen, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass die Story klarer erzählt wird. Es wurde ein bisschen mehr in die Präsentation reingelegt. Die Sachen werden auch besser erklärt. Also man kommt generell einfach ein bisschen langsamer, aber dadurch auch besser ins Spiel rein. Und das war beim ersten schon ein bisschen. Man wusste nicht genau, was da abgeht, was ist der Erweckte, was hat das mit dem Drachen auf sich. Und da kam man ins erste Dorf rein und hat sich so gefragt, okay, was sind jetzt die Vasallen? Und das ist ja auf jeden Fall viel, viel leichter, erstmal in die Spielwelt reinzukommen. Mhm. Das wirkt schon dann mehr wie so ein also der Anfang ist sogar sehr, sehr Skyrim-mäßig, ja. Auch dieses, man startet in so einer alten Mine und muss sich dann erstmal da rauskämpfen und dann öffnet sich erst die große Open World. Also das ist auf jeden Fall, da unterscheidet sich schon mal stark. Und ansonsten die Open World. Das Ding ist, die Frage nach dem, wie wurde die weiterentwickelt, ist gar nicht mal so leicht, weil du hast wirklich viele Systeme, die im Kern weiterentwickelt wurde. Aber dieses grundlegende Spielprinzip von, ich gehe mit meiner Truppe so ein bisschen Herr der Ringe-mäßig, die Gefährten-mäßig los und erlebe Abenteuer, nehme mir wirklich eine Quest vor und stapfe dann dahin, besiege währenddessen Monster, die vom Himmel herabkommen oder sonst was, auch alles sehr zufallsbasiert. Dann kommt mal ein Greif runter, da kommt da wieder ein Oger, der einen angreift. Nehme mir halt wirklich so Aufgaben vor, stapfe dahin. Und muss man dann halt überlegen, okay, wie geht's jetzt weiter? Und das Spielprinzip ist wirklich gleich geblieben, auch zum Vorgänger.
Ja, wir müssen da, glaube ich, gar nicht so analytisch rangehen. Lass mich das eher subjektiv inszenieren hier. Ich habe, was Dragon's Dogma angeht, verhältnismäßig wenig Erfahrung. Wie gesagt, ich habe immer mal wieder gesagt bekommen, bitte spiel das. Hab das natürlich nie gemacht, obwohl das, wie du schon erwähnt hast, das immer mal wieder für 5 €, selbst für die Switch, zur Verfügung stand. Jetzt habe ich mir mit Dragon's Dogma 2 mal vorgenommen, zumindest ein bisschen reinzuschauen, hab's geschafft. Und ich fand schon krass, wie das Spiel dich verhältnismäßig selten so an die Hand nimmt. Du hast diese Eröffnungssequenz, du hast gerade diesen Skyrim-esken Einstieg erwähnt und danach kommst du in ein Dorf und dann wirst du im Grunde erst einmal so dagelassen. Du bekommst zwar eine Quest, aber im Grunde kannst du machen, was du möchtest. Du könntest rausgehen, du könntest weiter erkunden. Und das fand ich schon ganz ganz interessant und spannend, weil ich mir gedacht habe, okay, das wird ein eher klassischerer Einstieg. Ich werde ein bisschen geguided, aber nee, du wirst da frei laufen gelassen. Und falls du dich nicht wirklich gut großartig auskennst, wirst du auch durchaus hier und da mal auf die Schnauze fallen. Und das nicht zu selten. Und dass das Spiel das sich getraut hat, also gerade am Anfang, fand ich persönlich schon ganz, ganz interessant. Wie ging's dir dabei?
Ich war halt schon ein bisschen vorbereitet. Ich wusste mich ja schon ein bisschen, dass Capcom mir nicht alles vorgibt. Ich war ein bisschen überrascht gewesen aus zweierlei Sicht. Also bei mir war das so, klar, ich wusste, es ist hier kein, man sagt das immer böse, es ist kein Ubisoft-Spiel, wo dir alles mit einem Questmarker vorgegeben wird. Ich glaube, da müssen wir auch mal so ein bisschen aufräumen, weil da auch im Vorfeld sehr oft gesagt wurde, dass du hier komplett in diese Welt reingeworfen wirst und überhaupt nicht weißt, was du tun sollst. Nee. Also das ist definitiv nicht so. Also ihr habt eine ganz normale Hauptquest, die wird euch im Questlog angezeigt, da könnt ihr nachlesen. Und es gibt sogar einen Questmarker in dem Bereich, wo ihr gehen sollt. Da müsst ihr euch halt erkundigen, müsst mal mit NPCs reden, müsst mal ein bisschen gucken, wie die Landschaft aussieht und so weiter und so fort. Also das ist kein Spiel, eine Art Survival-Spiel, wo du einfach in eine Open World reingeschmissen wirst und dann mach mal. Nee, das nicht, weil das würde auch, glaube ich, heutzutage so unfassbar viele Leute auch verständlicherweise abschrecken, weil dann bist du einfach komplett überfordert, rennst irgendwo sonst wohin und dann hast du auch schon keinen Bock mehr. Das ist es nicht. Was es aber dafür ist, viele Sachen werden nicht wirklich komplett von vorne bis hinten erklärt. Ich habe da mal so ein kleines Beispiel, was mir nämlich auch hier passiert ist, obwohl ich schon den Vorgänger kannte. Es gibt eine Quest, die war auch in der Preview-Phase drin, da musst du einen kleinen Jungen suchen. Das ist eine zeitrelevante Quest. Da auch der Tag dran, zeitrelevante Quests heißt nicht, dass du die innerhalb von 30 oder einer Minuten oder einer Stunde machen musst. Überhaupt nicht. Du hast da teilweise Stunden für Zeit. Also da gibt's keinen Zeitdruck, aber es soll so ein bisschen sagen, ey, wenn du dich da gar nicht drum kümmerst, dann ist die Person eben in den meisten Fällen tot. Ja, bei mir ist es passiert, ich habe die Quest gemacht, dann heißt es erstmal, sprich mit den Dorfbewohnern hier im Dorf und erkundige dich ein bisschen, wo der Junge denn stecken könnte. Dann bekommst du auch relativ schnell Hinweise, dass er eben so eine Art Blumenpfad gefolgt ist. Und das ist dann auch, wenn du dich ein bisschen umguckst, recht offensichtlich. Also du musst da nicht die ganze Spielwelt abgrasen, um zu sehen, wo die Quest weitergeht. Und da bin ich quasi gefolgt, bin bis zum Jungen in die Höhle, hab den dann vor Wölfen befreit. Und dann war oben eine Einblendung gewesen mit, geh zurück zum Opa, der sich Sorgen gemacht hat und hol dir quasi die Belohnung da ab. Und ich war quasi so konditioniert von anderen Spielen, dass ich dann einfach blindlings zurückgegangen bin. Dachte mir so, ja, der Junge, der wird schon zurückkommen, alles gut. Und da habe ich dann festgestellt, als ich wieder im Dorf war, was auch so, weiß ich nicht, 15 Minuten gedauert hat, so, also irgendwie, der Opa ist nicht so erfreut und hier geht's auch gerade nicht weiter, was ist denn da los? Dass ich dann einen Kollegen gefragt habe, sag mal, was ist denn da los bei dir? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und dann so, ja, sag mal, hast du den nicht zurück eskortiert? Hast du nicht auf den aufgepasst und sowas? Und ich so, okay, ja, schon, das sollte ich ja vielleicht tun. Und das ist halt so ein Zwischenschritt, der eigentlich komplett logisch ist, weil natürlich musst du den Jungen zurück eskortieren, weil sonst wird er halt auf dem Weg wieder von Wölfen attackiert oder von einem Golem oder sonst was. Aber das ist eben was das Spiel einem dann auch nicht sagt und wo du eben auch mal selbst überlegen musst, wie es weitergeht. Und da gibt's viele Situationen, die wirklich richtig, richtig cool sind, auch während der Hauptstory, wo du einfach mal überlegen musst, was wäre der clevere Weg, um hier weiterzukommen, weil, das kann man auch schon mal sagen, es gibt verschiedene Lösungswege und ja, es kann aber auch dazu führen, dass du ab und zu mal in eine Situation kommst, wo du denkst, boah, ich weiß hier gerade echt nicht, was los ist. Ja, da kann es schon daran liegen, dass ein Hauptcharakter nur nachts in der Bar sitzt. Das Spiel sagt dir das aber nicht. Und das kann ja sein, dass du irgendwie den am Tag zigmal irgendwie in der Stadt triffst und redest den an und nichts passiert. Wenn du dann nachts in die Bar reingehst, dann sitzt er dann da und gibt dir weitere Infos. Das heißt, das ist teilweise so ein bisschen, kommt darauf an, ob du das dann richtig cool empfindest, weil du drauf gekommen bist, oder vielleicht auch so kleine Frustmomente aufkommen können.
Das ist echt ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst und wo ich auch Gedanken zu habe. Vorher machen wir aber eine kurze Werbeunterbrechung und sind dann gleich wieder zurück.
Ich weiß, ihr da draußen seid Abenteurer wie ich. Aber stellt euch mal vor, ich meine, ich würde das niemandem wünschen, aber stellt euch trotzdem mal kurz vor, ihr bekommt einen Pfeil ins Knie. Mit der Drachenjagd wär's dann vorbei. Und wie wollt ihr denn sonst genügend Goldmünzen verdienen, um euch endlich das Haus in Honigheim leisten zu können, das ihr und Lydia die Schwertmaid euch immer gewünscht habt? Okay, jetzt könntet ihr eure Seele natürlich am nächsten Daedra-Schrein opfern, aber zum Glück leben wir in der echten Welt, in der es Berufsunfähigkeitsversicherungen gibt. In dem Fall, dass ihr aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit, dazu zählt zum Beispiel auch Burnout, nicht mehr arbeiten könnt, fängt euch eine BU sicher auf. Die ist tatsächlich auch günstiger, je früher im Leben ihr euch entscheidet, sie abzuschließen. Und falls ihr euch jetzt fragt, welche davon die richtige für euch ist, dann nutzt doch einfach die Clark-App. Mit Clark behaltet ihr nicht nur den Überblick über all eure Versicherungen, sondern könnt per Tarifvergleich auch komfortabel herausfinden, welche Berufsunfähigkeitsversicherung am besten zu euch und eurem Abenteurerleben passt. Wenn ihr euch die kostenlose Clark-App holt, zwei eurer bereits bestehenden Versicherungen hinzufügt und den Code GAMING34 eingebt, bekommt ihr sogar noch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für eure Lieblingsshops wie Amazon, Mediamarkt und Co. obendrauf. Also lieber Clark in der Hand als Pfeil im Knie. Das klingt doch nach einem guten Deal, oder?
Und da sind wir auch schon wieder. Lieber Dennis, du hast gerade erzählt, wie es dir in deinen ersten Quests in Dragon's Dogma ergangen ist. Und ich glaube, das ist auch mit der Punkt, der mich als Dragon's Dogma Neuling mit am meisten beeindruckt hat. Und zwar, dass sich das Spiel extreme Mühe gibt, eine persistente Welt dir aufzuzeigen, in dem die NPCs eigene Tagesroutinen haben. Ist jetzt nichts Besonderes, aber wenn sich das aufstaut mit Tag- und Nachtwechsel, und der Tag- und Nachtwechsel hat hier auch wirklich Bedeutung. Ich habe mir gedacht, oh gut, wir haben jetzt Nacht, ich habe keine Lust auf Camp, ich habe keine Lust auf Ladezeit, lass mal einfach rausgehen, und hab sowas auf die Fresse bekommen, das glaubst du nicht. Können wir kurz mal darüber sprechen, dieser Tag- und Nachtwechsel? Ich gehe mal davon aus, dass der im ersten Teil auch eine Rolle gespielt hat, richtig?
Ja, ich glaube schon, nur hier ist es halt wirklich so, dass Nacht bedeutet, es ist stockfinster und du hast halt nur so eine kleine Lampe. Die kannst du zwar mit Skills auch noch ein bisschen erweitern, dass die zumindest beim Bogenschützen ist das so, aber Nacht heißt, es ist stockfinster und die Monster sind gefühlt dreimal so stark wie am Tag. Und das Ding ist, ich bin eigentlich gar kein Fan davon, im Dunkeln rumzulaufen und gegen super starke Monster gerade zu Beginn zu kämpfen. Aber das Ganze hat ein unfassbar befriedigendes Risk-Reward-System. Weil du kannst rein theoretisch die Nächte komplett überspringen. Ja, du kannst, wie du gerade schon gesagt hast, du kannst campen, du kannst in Gaststätten einfach bis zum nächsten Morgen schlafen, dann wirst du davon im Prinzip nicht viel mitbekommen. Du kannst aber einfach sagen, okay, ich stelle mich jetzt mal der Herausforderung und guck mal, was passiert. Vielleicht bin ich jetzt auch schon gut ausgerüstet. Muss auch sagen, ich habe das zu Spielbeginn relativ wenig gemacht, dann eher, als ich schon ein bisschen stärker war. Und habe mich dann wirklich richtig coolen Monstern dann in der Nacht gestellt und wurde dafür aber auch belohnt. Also nicht nur durch massiv mehr XP, sondern auch durch coole Crafting-Materialien oder durch coole Ausrüstung. Und das ist wirklich schon wie so ein zweiter Schwierigkeitsgrad, den man wahrnehmen kann, aber nicht muss. Weil das kann man auch schon mal sagen, Schwierigkeitsgrade gibt's nicht. Das Spiel generell habe ich empfunden als, je nach Klasse, nicht super fordernd. Also ihr habt hier absolut keinen, wenn ihr aufmerksam spielt und nicht einfach durchlauft, kein Elden Ring, Dark Souls, sonst was. Es ist auch kein Selbstläufer. Es hat einen sehr guten Schwierigkeitsgrad, finde ich. Aber dadurch kann man es eben noch so ein bisschen Würze reinbringen.
Genau, das ist der Punkt, wo ich das erste Mal so richtig überrascht wurde. Ich wusste, es gibt ein Tag-Nacht-System, aber dass es dann so eine große Gewichtung gibt, war mir dann neu. Und da kam ich halt zu dem Punkt, alles klar, hier werden die Regeln ein bisschen anders aufgestellt. Und angefangen mit dem Persistenten, alles klar, NPCs haben eine Tagesroutine, und dann kam auch irgendwann mal der Tutorial-Pop-up, wenn du jetzt gerade den NPC suchst, weil du gefühlt seit einer halben Stunde umherirrst, der ist wahrscheinlich nicht da, wo du den gestern angetroffen hast. Ja. Dann kommt halt noch dazu, okay, wenn du jemanden gerettet hast, dann reicht das nicht, dass das Quest-Update kommt, sondern er muss halt auch zurück eskortiert werden und so weiter. Und ich finde, das ist mit so der Punkt, der mich am meisten beeindruckt, wo das Spiel meiner Meinung nach ein Stück weit neue Wege geht. Wie gesagt, es gibt halt Dragon's Dogma 1 und hier wurde schon viel etabliert. Aber für mich als Neuling finde ich das einfach super, super spannend, mal eine andere Art von Open World zu sehen. Vor allem, weil es hier noch lange nicht aufhört. Wir kennen es von anderen Open World Spielen, dass du natürlich eine Schnellreisefunktion hast. Die Welt von Dragon's Dogma 2 ist absolut riesig. Das ist schon fast unverschämt. Und da musst du halt wirklich von der Pike auf erkunden, und Schnellreisen ist da nicht so richtig. Zumindest nicht in dem Umfang, wie wir es bisher kennengelernt haben. Kannst du darauf ein bisschen näher eingehen?
Ja, also nochmal, weil du gerade gesagt hast, die Welt ist riesig. Ich möchte das gerade nochmal betonen, die Welt ist wirklich, wirklich riesig. Also die Entwickler haben ja gesagt, dass die Firma so groß ist wie die vom ersten Teil. Oh, und Gott. Ich bin erstmal so durchgelaufen, dachte mir so, ja, okay, ist schon groß, aber gibt's ja auch viele Stellen, wo man nicht hinkommt. ich kann das jetzt nicht spoilern, aber die Welt ist tatsächlich sehr, 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 sehr groß. Und selbst wenn ihr durch die Hauptstory durch seid, habt ihr lange nicht alles gesehen. Und ja, also das erstmal dazu. Und ja, das Thema mit der Schnellreise, das wurde ja schon im Vorfeld auch mal wieder kontrovers diskutiert. Mhm. Es gibt im Prinzip ja drei Möglichkeiten. Zum einen gibt es in Großstädten, es gibt so zwei wirklich Großstädte von zwei Ländern. Und es gibt noch so verschiedene Dörfer, zwischen denen kann man mit Ochsenkarren fahren. Ja, also man sieht dann so eine Haltestelle, geht da hin, wartet kurz, bis der Ochsenkarren da ist, zahlt dann ein bisschen Gold und wird dann quasi rüber gefahren. Man kann auch irgendwie noch einnicken und dann geht die Reise schneller voran. Aber das Ganze hat einen Twist, denn die Ochsenkarren werden überfallen. Und das sehr, 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 sehr oft. Das heißt, man wird nie einfach von A nach B fahren, alles ist cool und innerhalb von 20 Sekunden ist man quasi im nächsten Dorf, sondern es kommen meist immer Kämpfe. Es passiert, dass ein Greif den Karren anfällt. Es passiert, dass Kobolde den anfallen oder ein Ogre steht da im Weg oder sonst was. Ja, und die muss man erst bekämpfen und ansonsten geht's nicht weiter. Das heißt, man kann meistens immer schon mal so 3-4 Minuten einplanen, bis man von Stadt A nach B gekommen ist. Das ist die eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit sind, es gibt Schnellreisepunkte. Ja, wo vorher auch immer so gesagt wurde, okay, das hat gar kein Schnellreisesystem. Das gibt's schon. Die Krux an der ganzen Geschichte ist aber, dass du stark limitierte Items dafür brauchst, um die eben zu nutzen. Also du musst dann so einen Reisestein nutzen, den gab es im ersten Teil auch schon, die entweder sehr, sehr teuer sind oder die man eben durch Quests bekommt. Meist durch Hauptquests bekommt man die. Kann auch sein, dass mal irgendeine Truhe rumliegen, aber die sind schon wirklich sehr, sehr rar. Also dass man einfach mal so 10 Stück im Gepäck hat, ist mir nie passiert. Ich hatte meistens immer so 1, 2 im Gepäck und das war's eben. Und kann dann eben zwischen den Schnellreisepunkten wechseln. Der nächste Punkt ist aber, die Schnellreisepunkte sind wirklich, es gibt nur ganz, ganz wenige. Also es gibt welche in den in der einen großen Hauptstadt und vielleicht insgesamt so 3, 4 in dieser ganzen riesigen Open World, zumindest die ich gefunden habe. Ich kann vielleicht auch ein paar nicht gefunden haben. Das ist das. Und dann gibt's noch quasi Schnellreisepunkte, die man selbst aufstellen kann, egal wo man ist. Also wenn man irgendwo in der Wüste ist und sagt, hey, hier möchte ich einen Schnellreisepunkt haben, stelle ich den auf. Der Punkt ist aber, dass es auch von diesen Schnellreisepunkten unfassbar wenige gibt. Ja, also es wird nie passieren, dass man in Dragon's Dogma 2 ständig von A nach B reist oder überall schnell hinkommt. Und der Punkt ist, ich finde das super cool, weil ich mir wirklich klar machen muss, okay, wenn ich jetzt diese Reise antrete, dann muss ich mich da erkundigen, weil wenn ich da wieder zurück will, kostet mich das viel, viel Zeit. Das führt aber auch dazu, dass ich durch die Erkundung unfassbar geilen Kram finde. Also ich habe selbst selten ein Spiel gesehen, wo man so viel entdecken kann und wo es so viele versteckte Sachen noch gibt, wo, denke, viele einfach gar nicht drauf kommen werden. Zumindest nicht im ersten Spieldurchgang oder je nachdem, mit wie vielen Leuten man das zusammen spielt dann eben auch. Das kann aber auch dazu führen, dass man sehr, sehr gefrustet ist, wenn man vielleicht keinen Reisestein dabei hat, steht irgendwo mitten in der Wüste und muss jetzt wieder 25 Minuten zum nächsten Dorf zurücklaufen. Ich glaube, es wäre ganz cool gewesen, wenn Capcom noch mal so ein paar mehr Reisesteine rausgegeben hätte oder noch ein paar mehr Schnellreisepunkte aufgestellt hätte von sich. Ja, das muss man sich bewusst sein, weil, wie gesagt, entweder riesengroße Freude, wenn man das gut erkundet, oder auch eben ein bisschen Frust.
Absolut. Ich finde das tatsächlich ganz, ganz gut, dass die das gemacht haben. Weil auf den ersten Blick oder auf dem ersten Moment komme ich schnell der Versuchung nach zu sagen, okay, nee, doch, ich will ständig schnell reisen, aber wenn das eine Designentscheidung ist, verändert sich das meiner Meinung nach, weil die Welt ja ein Stück weit auch darauf ausgelegt ist. Also sie bauen diese Welt ja in dem Gedanken, dass du da nicht hin und her hoppst, sondern halt wirklich dir Zeit nimmst und erkundest. Vielleicht auch gar nicht alles erkundest, sondern nur ein Teil. Und du in deinem nächsten Spieldurchlauf dir andere Ecken anschaust oder nach dem Durchspielen. Und das, finde ich, macht's das wieder interessant, weil du sehr stark limitiert bist, du musst sehr genau planen, du musst sehr genau wissen, wohin gehst du, was machst du, mit wem willst du kämpfen, welche Potenziale gibt es für einen Hinterhalt, wer könnte mich da angreifen, bin ich darauf vorbereitet, habe ich genug Items für ein Lager zum Beispiel, habe ich genug Platz für ein Camp, das auch gar nicht mal so leicht ist, habe ich festgestellt, also sonst auch wieder so ein, wie nennt man das, so ein Gewichtesystem, du kannst nur eine gewisse Kapazität an Items tragen.
Genau.
Und das sorgt alles, das nervt mich eigentlich in anderen Spielen. Hier fand ich das aber doch irgendwie ganz cool, weil mich das nochmal on top dazu angeregt hat, Rollen zu spielen im wahrsten Sinne. Mich da wirklich auf diese Herausforderung einzulassen. Am Tag kann ich ein bisschen entspannter gehen, in der Nacht campe ich verdammt nochmal, jetzt vor allem in meinen frühen Spielstunden noch. Und lasse mich nicht auf die Herausforderung ein. Andere sehen das vielleicht anders. Aber ja, ich glaube, das ist so der erste große Punkt, der dieses Spiel meiner Meinung nach so besonders macht. Die haben bolde Entscheidungen getroffen, die sich ja vom Rest irgendwie so ein bisschen abheben. Ich finde das beeindruckend, dass das im ersten Teil schon zumindest in Ansätzen da war und dass sie da noch mal eine Stufe weitergegangen sind. Natürlich auch mit mehr Production Value. Das Spiel sieht mal mehr, mal weniger gut aus, läuft mal weniger gut. Ich finde, es sieht toll aus. Und auf der Konsole ist es nicht immer die 30, aber ich bin da nicht so zimperlich. Alle anderen oder die meisten werden wahrscheinlich sich denken, ja gut, nee, da habe ich nicht so viel Bock drauf. Das hast du in deinem Test auch erwähnt. Wie waren so deine Erfahrungen? Du hast es auf der Xbox gespielt, meintest du?
Ich habe es auf der Xbox gespielt, aber ein Kollege hat es auf der PS5 gespielt. Es ist ein ähnliches Bild. Es war ja im Vorfeld schon bekannt, dass man quasi diese Uncap 30 FPS hat. Das heißt, das Spiel läuft mal mit 35, mal mit 28, mal mit 40. Ja, selten, aber meistens ist es so zwischen 30 und 40. Und das wurde im Vorfeld schon stark kritisiert. Und ich persönlich, ich habe kein Problem mit einem 30 FPS-Modus, wenn der gut läuft und das Spiel dafür auch gemacht ist. Zum Beispiel beim Starfield. Da war der Aufschrei auch erst sehr, sehr groß auf Xbox Series X, dass nur der 30 FPS-Modus da ist. Das Spiel gibt das aber her, weil es eben auch nicht so actionreich ist und eher gemächlich dann und eher auf Erkundung und da passt es irgendwo noch. Beim Dragon's Dogma sieht das ein bisschen anders aus. Also gerade so in den ersten Spielstunden, da ist mir das schon stark aufgefallen, dass als jemand, der mit 30 FPS zurechtkommt, eben weil es dieses Inkonstante ist und immer so das leichte Gefühl hast, hier ruckelt irgendwas oder gerade auch in der Nacht, wenn viele Effekte da sind oder du in den Großstädten bist, dann läuft das Spiel einfach nicht rund. Und das ist wirklich sehr, sehr schade aus mehreren Punkten. Zum einen muss man halt auch klar sagen, ey, das ist ein reines Current-Gen-Spiel für 80 Ocken. Da wäre es ja schon mal ganz nett, wenn man zumindest einen konstanten Grafikmodus oder zumindest nochmal eine Alternative da hätte. 60 FPS mit einer niedrigeren Auflösung. Das wäre schon nett für ein AAA-Spiel. Und es ist eben einfach so schade, dass ich gerade für so einen Modus entschieden wurde. Weil man hätte da vieles umgehen können. Es ist vor allem auch nicht ganz verständlich, warum das so gemacht wurde. Also ich kann es mir nur erklären, dass da halt nicht gesagt wird, ja, wir haben nur einen 30 FPS-Modus, den halt viele nicht wollen, sondern wir haben einen Modus, der rein theoretisch mehr bietet. Aber wenn du es dann halt spielst, denkst du dir auch so, das Spiel ist so gut. Ihr habt hier so ein tolles Spiel entwickelt. Und trotzdem ist bei mir im Hinterkopf, zumindest in den ersten, irgendwann gewöhnt sich an alles. Ja, das ist halt wirklich so. Und gerade wenn du es testest, irgendwann musst du halt auch mal darüber hinwegkommen und alles. Mhm. Aber es ist schon so ein Punkt, der immer so ein bisschen mitgeschwungen hat. Und es ist einfach schade dann. Und auf PC, ich glaube, das können wir auch noch mal ganz kurz sagen, da habt ihr halt gerade auch auf Mittelklasse-Rechnern, da müsst ihr halt auch Sachen runterstellen, aber da läuft das Spiel dann auch flüssiger. Klar, wenn er es ganz hoch drehen wollte, braucht er halt wirklich einen potenten Rechner für. Aber da wurde es eben ganz gut gelöst. Und auf Konsolen musst du halt wieder so einen Trade machen, der mich, das wissen nicht in Ansätzen, so wie es 2012 mit der PS3-Version war, also wirklich nicht in Ansätzen, weil das Spiel ja teilweise auch verbuggter war und das ist ja auch nicht der Fall. Aber es ist schade. Es ist wirklich schade.
Genau, man muss da, glaube ich, on top noch sagen, dass meine Spielerfahrung aktuell daraus besteht, dass ich im Anfangsgebiet bin. Das sind relativ kleine Dörfer. Ich habe da jetzt nicht unzählige NPCs noch vor mir stehen. Ich habe bisher noch keine Großstädte gesehen. Deswegen ist da meine Erfahrung, glaube ich, noch ein bisschen entspannter. Und ich habe da nicht so viel Negatives gesehen. Bei mir war es halbwegs konstant 30. In den Kämpfen vor allem ist es dann ein bisschen runtergegangen. Aber damit konnte ich noch halbwegs umgehen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass je fortgeschrittener das Spiel wird und mein Spieldurchlauf, desto fordernder auch das, was wir sehen und entsprechend auch die Performance darunter leidet. Also ganz guter Punkt. Vielen Dank, dass du das mit angebracht hast. Ich habe das Kämpfen im Nebensatz erwähnt. Lieber Dennis, wie ist so deine Perspektive darauf? Und vor allem, was gibt es dem Erkunden dieses ganze Klassensystem auch? Du hast unterschiedliche Laufbahnen, die du, glaube ich, auch eingehen kannst, sowohl für dich als auch für deine Pawns, für deine Versallen. Wie ist da so dein Eindruck?
Ich habe ja gerade ein bisschen Technik gemeckert, aber so loben muss ich wirklich das Kampfsystem, weil das ist für mich wirklich, es ist speziell, weil es eben aussieht wie ein The Witcher-Kampfsystem oder teilweise wie ein Elden Ring-Kampfsystem, ist es aber nicht. Es ist ein spezielles Kampfsystem, aber ich finde es fantastisch. Und ich finde es vor allem auch fantastisch, weil man hat 4 Starterklassen und schaltet dann später noch 6 weitere Klassen frei. Also im einen sind die alle super unterschiedlich und auch teilweise super kreativ. Es gibt zum Beispiel einen Illusionist, der dann so Druckbilder von sich erstellt, wo dann Gegner einfach in den Abgrund reinmarschieren oder der einen Drachen beschwört und die Gegner erschrecken sich. Also es ist wirklich teilweise richtig fantastisch. Aber das wirklich Coole an der ganzen Geschichte ist einfach, dass du niemals auf eine Laufbahn beziehungsweise eine Klasse festgelegt bist, sondern du kannst die im Prinzip schon im ersten Dorf sofort ändern. Und das ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Und das funktioniert so: du fängst mit einem Bogenschützen an, levelst den hoch, kriegst dann immer bessere Fähigkeiten, schaltest passive Fähigkeiten frei und steigst dann im Rang auf. Und kannst aber jederzeit eine andere Klasse wählen und die Basis-Stats, also sowas wie Leben, Magiewert und so weiter, die bleiben aber behalten. Und klar, startest dann halt mit einer geringeren Rüstung, mit einem schlechteren Schwert oder einem Magiestab. Aber kannst immer wechseln und kannst dann auch recht schnell die andere Klasse bis zum gewissen Punkt hochleveln. Und kannst dann ständig durchwechseln. Du kannst durchwechseln, weil du vielleicht ein Monster hast, das super magieanfällig ist. Oder du brauchst jetzt mal einen flinken Dieb, der auf einem Drachen rumkraxelt und dem seinen Dolch ins Herz stößt. Und auf einmal, der Drache verliert riesiges an Leben, ja, wo du dann mit deinem Bogenschützen nur so denkst, so, ja, irgendwie passiert ja nicht so viel. Oder hast deine Gruppe irgendwie schlecht zusammengestellt. Das ist super, super abwechslungsreich. Und kann wirklich nur empfehlen, probiert euch da mal ein bisschen aus. Also spielt eure Klasse bis zu einer gewissen Stufe hoch, bis ihr vielleicht auch alle Skills freigeschaltet habt und dann einfach mal durchprobieren. Also gerade so die nächsten 4 Klassen, die kann man relativ schnell freischalten. Und dann gibt's noch so ein paar versteckte Klassen, die sind an Quests gebunden. Da muss man ein bisschen suchen. Aber wer da nur mit einer Klasse von A nach B rennt, verpasst ein bisschen was. Also das zum einen. Und die zweite Sache ist natürlich auch das Kampfsystem selber, was zum einen erstmal sehr, sehr schwer anfühlt. Also man muss wirklich überlegen, wo stehe ich hier, wo greife ich genau an. Also nicht einfach nur dem Drachen auf die Füße kloppen und dann fällt er schon irgendwann um. Das wird nicht passieren, sondern man muss wirklich überlegen, wo sind die Schwachstellen, man muss die Kämpfe auch lernen. Und das macht, also wer sich darauf einlassen kann, wirklich unfassbar viel Bock, auch weil es so grandios aussieht. Also dann irgendwie zu kämpfen gegen eine Habie und dann kommt noch ein Oger an und stürzt sich drauf und man hängt dann quasi mit seinen 3 Vasallen drinne und beackert die, ist wirklich sehr, sehr cool.
Das war auch einer meiner Magic Moments gestern Abend, lustigerweise. Ich bin da einfach einer Quest nachgegangen und hab die absolviert und wollte mal gucken, was in der nächsten Ecke ist. Und dann kommt aus dem Gebüsch so ein riesiger Oger, der plötzlich aufgewacht ist und ballert mit seiner Keule auf mir ein. Und das wusste ich gar nicht. Wahrscheinlich gab es ein Tutorial-Pop-Up, aber habe ich überlesen. Ich habe mir in Trailern angesehen, dass man sich auf große Viecher quasi so hocharbeiten kann, mhm, und hochklettern kann. Und ich habe das intuitiv gesprungen und habe alle Tasten gedrückt, bis ich gemerkt habe, alles klar, R2 ist halt greifen. Und dann konnte ich an diesem Oger hochklettern bis zu seinem Kopf und habe dann die ganze Zeit mit einem schweren Schlag auf ihn eingehämmert. Und das sah einfach geil aus.
Es sieht also geil aus, oder? Es ist auch einfach, man benutzt das Wort epische so ein bisschen zu viel, aber wenn man dann auf so einem Drachen hängt und dann schwingt sich der Drache in die Luft und man kraxelt an seinem Bauch und da stößt dem irgendwie unten rein, er klatscht auf, also sieht schon sehr, sehr cool einfach, ja.
Ja, ja. Du bist im Kampf nicht alleine. Wir haben dir Vasallen immer mal wieder angesprochen. Die helfen dir nicht nur beim Kämpfen, sondern auch beim Erkunden. Das wusste ich lustigerweise auch nicht. Mhm. Aber das finde ich ja, ich finde es ganz cool, dass die denen halt wirklich auch Persönlichkeit gegeben haben. Es fängt damit an, dass wenn ihr mal einen Kampf zusammen bestritten habt und der lief relativ easy, dass ihr einen High Five bekommt. Ich liebe das. Das sieht so cool aus.
Es gibt sogar die Möglichkeit, dass wenn du von irgendwo oben runterfällst und normalerweise Schaden nehmen würdest, dann eilt ein Vasall zur Hilfe und fängt dich unten auf. Auch sehr, sehr cool.
Hammer. Kannst du mal kurz beschreiben, wie die Vasallen in der Open World funktionieren, beziehungsweise während des Erkundens, spielen sie da eine Rolle oder ist das primär, alles klar, kämpfen und hier und da gibt's mal einen Hinweis und that's it?
Nee, also zum einen, es entsteht halt wirklich dadurch, dass sie sehr, sehr viel reden und eigene Persönlichkeiten auch haben. Es sind zwar eher Stereotype, ist jetzt nicht so, dass da jeder Vasall wirklich so eine eigene, richtig krass ausgefeilte Figur ist, aber es entsteht wirklich so ein schönes Gespräch in der Gruppe die ganze Zeit und es gibt eben viele Vasallen, die dann in Bereichen in der Spielwelt sich eben auskennen. Ja, einfach weil sie da herkommen oder weil sie im Spiel, wenn es rauskommt, von einem Spieler genutzt wurden, der gerade in dem Bereich schon unterwegs war. Und den Vasall benutzt man dann. Und der hat dann schon mal eine Quest gemacht von dem jeweiligen Spieler und weiß genau, wo eben die Lösung liegt. Und das ist halt sehr, sehr cool. Du läufst dann halt durch und suchst vielleicht irgendwo gerade und dann kommt dein Vasall an und sagt, ey du, ich war ja schon mal, ich führ dich dahin. Und ich so, ja, okay, alles klar, cool, mach das mal. Und das ist sehr, sehr cool. Und da gibt's teilweise auch noch, ohne das jetzt zu spoilern, es gibt ein verstecktes Volk im Spiel, wo eben nur bestimmte Vasallen die Sprache übersetzen können. Und das ist auch, also habe ich so noch keinem Spiel gesehen, das fand ich auch sehr, sehr cool einfach und generell zum Vasallensystem, mir hat's einfach unfassbar viel Spaß gemacht, die Vasallen auch einfach mal auszutauschen, weil man braucht für gewisse Monster, ist es eben von Vorteil, wenn man da mal ein bisschen durchrotiert und dein Hauptvasall, der levelt mit, der ist immer bei dir, aber die Nebenvasallen leveln eben nicht mit, das heißt, du bist auch gezwungen, immer mal neue Leute in die Party reinzuholen. Und da macht es eben einfach Spaß, wenn dann hast mal eine Zauberin dabei, die einfach super offensiv stark ist, aber gefühlt 2 HP hat und nach einem Schlag umkippt. Aber wenn du es halt richtig nutzt, kannst du da halt richtig geil durchkommen. Oder dann hast du aber auch mal einen flinken Dieb dabei, der halt für Drachen cool ist. Und das so rauszufinden, plus diese Persönlichkeiten dabei, das ist schon eine sehr, sehr coole Sache.
Das ist das Problem, was ich habe. Ich habe halt, bin so ein Idiot und baue super schnell Bindung zu diesen Charakteren auf. Und ich habe mein Hauptporn, Vasall, ist ein Mage. Ich habe mir aber auch Barbara dazu geholt, die auch ein Mage ist. Oh, das macht absolut keinen Sinn, weil ich mir eigentlich noch einen Bogenschützer dazu hole. Aber Barbara ist fucking lustig. Die hat mir auch schon Quests gezeigt und jetzt macht das auch Sinn, weil du meintest, dass wenn die Vasallen in anderen Spieldurchläufen mal eine Quest erlebt haben und gefunden haben, dass man sie dir in dem eigenen, dass sie dich darauf hinweisen. Jetzt habe ich tatsächlich auch die Verbindung, weil ich mir schon gedacht habe, okay, was meint ihr da konkret damit, dass sie diese Aufgabe schon kennt. Aber ja, also du meinst, möglichst viel ausprobieren, viel austauschen und kein Depp sein wie ich und Bindungen zu denen aufbauen.
Das Ding ist auch, du kannst dir das auch rein theoretisch ein bisschen, also verbaseln kannst du es nicht, aber wenn du zum Beispiel als Bogenschütze spielst und hast tatsächlich 3 Magierinnen als Hilfsvasallen beiseite, dann werden eben die Gegner komplett auf dich draufschützen die ganze Zeit, weil du brauchst ja jemanden, der auch die Gegner von dir fernhält, Makro zieht und so weiter und so fort. Da muss man schon so ein bisschen überlegen. Also jede Mischung funktioniert da nicht. Und klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich würde auf Konsolen auch keine drei Magier in die Gruppe holen, die alle Effekte bröseln, weil dann bröselt auch die Framerate dementsprechend. Deswegen das aus der Perspektive auch nicht zu empfehlen. Aber nee, man sollte da schon wirklich mal durchrotieren. Das macht auch einfach Spaß. Und man kommt auch in dieser Parallelwelt, wo man eben die Vasallen rekrutieren kann, bekommt auch alle immer die ganzen Hinweise. Was sind das für Leute? Sind die eher so vom Charakter, dass sie dich im Kampf unterstützen, also aufhelfen, wenn du am Boden liegst oder dich heilen? Oder sind das eher Leute, die einfach draufstürmen? Oder ja, ne, die haben halt schon so eigene, ja, Persönlichkeiten.
Charaktereigenschaften,
genau. Und man sieht dann eben auch genau, welche Stärken sie haben, wo sie sich auskennen, ob sie gegen gewisse Monster, ob sie die schon kennen. Das gibt's nämlich auch. Also es gibt zum Beispiel Vasallen, die einfach schon gegen 1000 Drachen gekämpft haben. Mhm. Wenn du mit denen zu Drachen gehst, dann wissen die genau, was sie tun sollen. Geil. Und also das ist schon sehr, sehr cool.
Mega cool. Okay, wir haben jetzt über Vasallen gesprochen, das Kampfsystem. Da habe ich einen Punkt übersprungen, da würde ich dir gerne noch eine Zusatzfrage stellen. Und zwar haben wir über die Laufbahn gesprochen, dass es da insgesamt die Hauptlaufbahn gibt mit Krieger, Bogenschütze, Mage und so weiter und dann noch zusätzliche Klassen. Wie kann man die eigentlich konkret freischalten? Indem man einfach die Hauptquest macht oder kann man die vielleicht sogar verpassen? Wie funktioniert das genau?
Also die letzte Frage, du kannst sie definitiv verpassen. Also gerade es gibt so zwei Klassen, die an Questreihen gekoppelt sind und die kann man schon verpassen. Also erstmal grundlegend, die ersten vier, wie gesagt, die kann man von Beginn an auswählen. Mhm. Und die restlichen sind eben an einzelne Personen geknüpft. Und beziehungsweise Meister, die man eben im Verlauf der Geschichte trifft. Theoretisch. Aber es kann auch passieren, dass, also ich gebe mal ein konkretes Beispiel, im ersten Dorf, wo man hinkommt, das heißt, glaube ich, Melve. Da steht ganz im Süden, steht ein NPC rum. Wenn man den anspricht, sagt er, ey, yo, du hast doch gerade einen Drachen getötet. Du bist ja richtig cool. Ich glaube, ich bring dir meine neue Laufbahn bei. Werd doch mal zum Krieger. Es kann aber sein, dass du einfach nie in den Süden von Melve gehst und dich die ganze Zeit fragst, so, sollte es hier nicht auch einen Krieger irgendwo geben? Wo ist der jetzt? Ich glaube, es ist so, wenn du ihn da nicht triffst und dann quasi ins nächste Gebiet kommst, dass der nochmal mitreißt. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob es da nochmal so ein bisschen Dynamik drin gibt, weil ein Kollege von mir hatte quasi die Laufbahn woanders freigeschaltet. Aber es ist nicht so, dass die einfach direkt schon da sind, sondern du musst dir die Klassen auch so ein bisschen erarbeiten und du musst eben auch erkunden. Aber das ist eben auch dieses Motto vom Spiel. Wer nicht erkundet, verpasst das Beste vom Spielen. Das trifft nicht nur auf irgendwelche Völker, die man nicht sieht, zu oder auf coole Bosse zu, sondern eben auch auf Klassen. Also einfach durchstapfen ist da nicht. Und genau, also wie gesagt, das hängt halt alles an Meistern, die triffst du. Und gerade bei den ersten drei Klassen, die du nach diesen Grundklassen bekommst, kriegst du einfach freigeschaltet, da ist alles cool. Aber wie gesagt, es gibt da noch so ein paar spezielle Klassen. Da musst du eben erst so ein paar Quests machen, bis du die dann wirklich auswählen kannst.
Das erinnert mich, je länger wir darüber sprechen, desto eher erinnert mich das an diese ganze Souls-Geschichte mit den NPCs in Elden Ring, Dark Souls und so weiter. Mhm. Wenn du Glück hast, dann findest du sie und hast die Questreihe oder du verpasst sie halt eben. Und viel Spaß beim nächsten Mal, so nach dem Motto. Finde ich, wie gesagt, ich finde das cool, dass sie sich mit dem Spiel halt auch einfach mal was trauen und potenziell Content entwickeln, den man nie zu Gesicht bekommt. Ja. Und das macht denen halt dadurch automatisch so besonders, finde ich.
Es ist so ein bisschen die Dark Souls-Thematik mit der versteckten Tür hinter der versteckten Tür und du kommst quasi dann in einen ganz neuen Bereich rein, auch in Elden Ring, fährst einen riesengroßen Aufzug runter und siehst dann ein Areal, was vielleicht einige Leute noch nie gesehen haben in ihrem Durchgang und das einfach mal Content für 5 Stunden gibt. Das ist hier auch sehr, sehr viel der Fall. Vielleicht sogar, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, ob das mehr ist als ein Souls-Spielen. Aber es sind auf jeden Fall viele Sachen, die du verpassen kannst. Also von Klassen über, wie gesagt, große Areale bis zu Bossen. Da steckt eine ganze Menge drinne, wo, also wenn du das durchspielst, dann machst einen ganz normalen Spieldurchlauf, brauchst 40 bis 50 Stunden, hast du definitiv nicht alles gefunden und hast auch definitiv ein anderes Spielerlebnis als jetzt ein Kumpel von dir. Man kann sich da, das ist cool an diesen Spielen, man kann sich da damit immer so wunderbar austauschen. Ja, hast du das schon gesehen? Hast du das schon gefunden? Und gerade wenn dann so viele unterschiedliche Perspektiven kommen, das ist schon eine coole Sache.
Voll, ich habe das Gefühl, dass das so ein richtiges Viral-Monster wird. Nicht nur wegen dem Charaktereditor, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, sondern auch wegen den Erfahrungen und Überraschungen, die man in diesem Spiel treffen wird. Jetzt haben wir über Souls gesprochen. Monster Hunter kommt mir auch in den Sinn, wo du halt dich konkret vorbereiten musst auf deine Quests, um halt entsprechend da zu agieren. Ist gar nicht so weit her, ist natürlich von Capcom entwickelt. Ja, das macht mich ein bisschen happy, dass du sagst, dass das Kampfsystem was drauf hat, weil ich am Anfang noch nicht so viel mitbekomme davon. Es ist bisher sehr straight, Viereck drücken und zusehen, dass die Balken runtergehen. Aber dass sich das weiterentwickeln wird, darauf habe ich tatsächlich Bock, weil ich das immer mal wieder mitbekomme, dass die da neue interessante Wege gehen. Der Director von Devil May Cry ist, glaube ich, da auch mit am Start. Also da ist die Kompetenz auf jeden Fall auch mit vorhanden. Deshalb sehr, sehr happy, cool. Lieber Dennis, jetzt haben wir sehr stark geschwärmt über Open World und so weiter. Neben der Technik, gibt es sonst noch irgendwas, das dir ein bisschen sauer aufgestoßen hat, das dich enttäuscht hat, irgendwas, was dich, was dir negativ aufgefallen ist?
Also das mit den Schnellreisepunkten habe ich eben schon gesagt, da hätten sie ruhig noch mal ein, zwei mehr machen können. Damit hätte das Prinzip, glaube ich, auch nicht verwässert, aber es hätten auch so ein kleines bisschen mehr Frust vielleicht an der einen oder anderen Stelle rausgenommen. Was man vielleicht nochmal zur Story sagen kann, also die ist auf jeden Fall Hauptstory cool inszeniert, auch gibt coole Nebengeschichten, aber man sollte jetzt nicht so das komplett durchinszenierte Bombast-Präsentation-Story erwarten. Also ist teilweise schon ein bisschen hölzern, gerade auch im zweiten Spielabschnitt. Da gibt's dann auch noch coole Cutscenes und gerade auch ganz coole Dialoge, aber das ist, hat jetzt keine Value von gut, das ist vielleicht auch ein bisschen zu vieles Guten, aber es ist kein God of War oder es ist kein The Last of Us oder sonst was oder kein The Witcher. Also man sollte jetzt hier keine The Witcher-Stories erwarten, auch in dem Umfang nicht, auch von Nebengeschichten. Da sind coole Geschichten drin und die verleihen der Spielwelt auch viel Tiefe, aber das Level erreicht es dann halt da nicht, dafür hat es wieder andere Stärken. Ja. Ansonsten, was ist mir noch negativ aufgefallen? Ja, dass das Spiel manchmal halt wirklich auch bei Hauptquests vielleicht so ein Tick die Spielführung zu irritierend ist, dass man da eben auch Frustmomente bekommen kann, wo so eine kleine Hinweis vielleicht noch gefehlt hätte. Aber das ist auch sehr individuell und vielleicht dann auch in Situationen, wo man sich selbst vielleicht ein bisschen, wo man zu schnell durchs Spiel gegangen ist. Und sobald du, also das auch nochmal so als Warnung quasi oder Hinweis eher, wenn man das Spiel zu schnell spielt, kommt man sehr, sehr schnell in so einen Sog rein, wo das Spiel nicht mehr so viel Spaß macht. Also wenn man wirklich langsam spielt, sich Zeit nimmt mit einem, erkundet, dann wird das Spiel wirklich ein richtig, richtig gutes. Aber sobald man diesen Pfad der langsamen Erkundung verlässt, kann das auch zu Frust führen.
Das ist ein guter Hinweis. Ich kann aber diesen Impuls durchaus nachvollziehen, dass man möglichst viel sehen will. Ich erinnere mich da an, oh mein Gott, wie hieß das Spiel denn nochmal? Dragon's Age für die PS4, Inquisition. In die Hinterlande waren das, glaube ich, wo ich das Spiel auch abgebrochen habe, weil ich die einfach sau langweilig fand. Jetzt habe ich im Nachgang erst mitbekommen, natürlich ist das Spiel insgesamt ein Stück weit Geschmackssache, aber dass das Spiel erst so richtig auffährt, wenn man halt ein bisschen weiter gespielt hat und ich das seitdem in meinem Hirn abgespeichert habe, okay, verlieb dich nicht zu sehr in den ersten Stunden, sondern versuch auch möglichst viel vom Spiel zu sehen. Aber hier ist das, glaube ich, auch ein anderer Schnack. Ich glaube, hier ist Entschleunigung Teil des Konzepts.
Genau, Entschleunigung ist Teil des Konzepts. Und das ist quasi wirklich so ein Gegenentwurf zu Dragon Age Inquisition. Also hier ist es eigentlich cool, sich im ersten Gebiet richtig umzuschauen, da auch viele Sachen zu lernen, viel mitzunehmen, weil man es eben später auch gebrauchen kann. Also lieber ein bisschen mehr machen vielleicht als zu wenig. Zumindest von den spaßigen Aktivitäten oder einfach mal sieht, ey, da ist noch super viel auf der Landkarte frei und da war ich jetzt noch nicht. Vielleicht einfach mal hingehen, vielleicht könnte ja was Cooles da sein, ja.
Mhm. Jetzt hast du schon angefangen mit den Tipps für Dragon's Dogma 2. Das wäre tatsächlich noch ein Punkt, der mich persönlich interessieren würde. Ich als Neuling, und vielleicht gibt es den ein oder anderen da draußen, der auch mit oder die mit Dragon's Dogma 2 einsteigt. Hast du da irgendwelche Einsteigertipps, wie man da gerade in den ersten Stunden in der Open World gut zurechtkommt? Was sollte man beachten? Jetzt haben wir schon mitbekommen, in der Nacht eventuell zweimal überlegen, ob man da rausgeht, bisschen entschleunigter erkunden und sich Zeit für nehmen. Gibt es noch irgendwas, das du den Leuten und vielleicht auch mir mit an die Hand geben möchtest?
Also so ein Tipp, der mir so ein bisschen was gerettet hat vom Kollegen, es gibt auch Geheimtüren in Dragon's Dogma, ja, also nicht nur Dark Souls hat Geheimtüren und die sind teilweise auch in der Hauptquest relevant, wo man es gar nicht vermutet. Deswegen, das ist auch wirklich kein Spoiler oder sonst was, aber vielleicht ab und zu mal sehr, sehr aufmerksam auf die Wände starren und die Wände abklopfen, dann kommt man auch weiter in coole Gebiete. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp. Und ansonsten generell zur Klassenauswahl, ich sag mal so, wenn man nicht direkt im Kampfgetümmel drin ist, also eher Bogenschütze oder Magier nimmt, dann kann das Spiel schon leichter sein, zumindest in den ersten Anfangsstunden. Also gerade auch, wenn man jetzt Dragon's Dogma noch nicht gespielt hat, vielleicht so eine Klasse auswählen. Und generell, ich finde, es gibt schon viele so kleine Tipps, aber einfach mal sich so vom Spiel auch treiben lassen, wie man eben auch Bock drauf hat. Wenn man jetzt der Hauptstory eher folgen will, dann macht das. Aber eben auch, wenn man irgendwas Cooles sieht, dann einfach mal machen. Und vor allem aber auch wichtig, denkt nicht zu sehr an andere Open-World-Spiele, auch gerade beim Quest-Design. Das Spiel ist nicht linear in seiner Questführung. Also es gibt nicht nur den einen Pfad, den man machen kann. Ja, also wenn da irgendwo ein verschlossenes Tor ist und die Hauptstory suggeriert einem, yo, da geht's aber erst später weiter, dann vielleicht mal umgucken, weil vielleicht geht's ja doch weiter. Also vor allem, wenn man das eben in diesem Korsett so drin hängt, dann kann man sich auch viel verbauen. Also wirklich einfach mal ein bisschen kreativ sein, einfach mal gucken, was geht hier. Man kann zum Beispiel auch Leute hochheben. Vielleicht ist es ja mal interessant, jemanden irgendwo hinzustellen, ja, oder vielleicht irgendwo hinzuwerfen. Ja, also das sind so Kleinigkeiten, die man einfach mal machen sollte, wo man vielleicht einfach denkt, das klappt ja nicht. Ich meine, Baldur's Gate hat ja im letzten Jahr schon schön bewiesen, was in Videospielen alles machbar ist. Also das kann ich auch schon mal sagen. Baldur's Gate ist das hier nicht von den Möglichkeiten, definitiv nicht. Das ist auch ein ganz anderes Spielkonzept. Aber es geht mehr als in manch anderem Open-World-Spiel, sagen wir es mal so.
Sehr gut. Oh Mann, jetzt habe ich wieder Bock. Jetzt müssen wir mal schnell hier fertig machen.
Damit ja, wenn es weitergeht.
Sehr gut. Als letzten Punkt, du hast gerade schon andere Open-World-Spiele erwähnt. Wie würdest du Dragon's Dogma 2 da so einreihen? Ich will gar nicht den Game of the Year Begriff in den Mund nehmen, dafür ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Aber würdest du sagen, dass man sich als Open-World-Fan hier auf etwas Besonderes einstellen kann? Eine Empfehlung ist, glaube ich, eh schon raus, da ist der Test schon Testament genug zu. Aber wie ist so deine persönliche Meinung dazu? Ist das ein Spiel, an das man sich in den nächsten Jahren auch noch mal in Sachen Open World erinnern wird?
Ich denke schon, ja, weil es einfach ein besonderes Spiel ist. Es wird halt, ich denke mal, es wird mehr Leuten taugen als der erste Teil damals. Eben einfach, weil die Präsentation ansprechender ist. Du kommst besser ins Spiel rein. Es ist einfach zugänglicher, generell vom Spielsystem her. Aber es wird auch, glaube ich, viele Leute genauso wie damals abschrecken, weil eben es gerade auch mit seiner Erkundung der Spielwelt und auch seiner Spielführung eben vielleicht doch ein Schritt zu speziell ist. Aber ich denke mal, genau wie beim ersten Teil wird man positiv zurückblicken. Also positiv auch im Sinne von, dass es eben nicht ein weiteres Open-World-Spiel war. Ich meine, wir haben jetzt schon viele Open-World-Spiele gesehen und Elden Ring hat damals ja quasi, ja, was heißt, es war auch immer so schwer, so eine neue Messlatte zu sagen, weil natürlich auch viel von Zelda quasi übernommen wurde, aber er hat quasi 2022 war nochmal so ein, für Open-World-Spiele so ein Sprung, auch wo viele Leute dann nochmal in so diese Souls-Formel reingekommen sind und es ist auf jeden Fall eines der Spiele, die besonders sind und wenn man wirklich denkt, man hat an diesem Spielprinzip Spaß, dann einfach mal reingucken und einfach mal treiben lassen und ich glaube, dann kann man da wirklich eines der besten Spiele in diesem Jahr haben. Ob es dann wirklich das Beste wird, wie gesagt, wir sprechen jetzt hier gerade am Dienstag, einen Tag bevor die Tests rauskommen. Vielleicht wird morgen die Konsolenversion mit 20 Punkten abgewertet, weil niemand weitergespielt hat an 5 Stunden. Ich mag es mal zu bezweifeln. Aber ich denke schon, dass das Spiel sehr, sehr positiv aufgenommen wird und auch noch später positiv angesehen wird.
Super, vielen, vielen Dank für deine Eindrücke, lieber Dennis. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass das mindestens seine Fans finden wird. Und dadurch, dass das jetzt nochmal aufgewertet wurde mit Optik, mit Größe und so weiter, mit dem insgesamt Production Value, wird das, glaube ich, ein Ding sein, wo wir zumindest Ende des Jahres nochmal ausführlicher darüber sprechen werden. Vorher kommt ihr aber zu Wort. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, wie euer Eindruck zu Dragon's Dogma 2 ist. Habt ihr da noch Bedenken bezüglich der Open World? Seid ihr generell überdrüssig der Open World? Oder seht ihr hier ein Spiel, das euch die nächsten Monate eventuell beschäftigen wird? Das würde mich tatsächlich sehr, sehr interessieren. Nochmal, vielen, vielen Dank, lieber Dennis.
Gerne, gerne.
Komm mal häufiger vorbei.
Mach ich.
Schnacken.
Sag Bescheid, ja.
Sehr gut. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüssi.
Musik.